Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Die Binnengewässer in Deutschland sind oft keine Lebensadern mehr für ihre Umgebung, sondern sehr oft unter großem Stress. Das sieht man jetzt in Bayern und darüber werden wir gleich berichten. Außerdem über den deutschen Wein, der ist fast mythisch, auch international. Allerdings kann man auf die Etiketten sehr viel Blumiges draufschreiben im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist eine der Änderungen, die mit dem neuen Weinrecht kommen soll. Und der BUND kommt zu dem Ergebnis, dass 7 von 14 Regionalflughäfen ökonomisch überflüssig sind und damit eben auch ökologisch zusätzlichen Schaden anrichten. Wir beginnen aber mit dem Klimaschutzbericht der Bundesregierung. Corona ist erstmal gut fürs Klima. Kurzfristig zumindest. Weniger Treibhausemissionen durch weniger Fliegen und auch die Industrie musste viele Produktionen zurückfahren. Das könnte der Bundesregierung helfen, ihre Klimabilanz für 2020 aufzuhübschen. Die Regierung hofft damit, das Ziel doch noch zu erreichen, 40% weniger Treibhausgase als 1990 auszustoßen. Für 2019 allerdings hilft das noch nicht so viel. Heute ist der Klimaschutzbericht der Bundesregierung im Kabinett gewesen. Barbara Schmidt-Matern.
Um 6,3% ist der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase im Jahr 2019 gesunken, verglichen mit dem Vorjahr. Die Zahlen, die zunächst positiv klingen, hält Martin Kaiser aber längst nicht für ausreichend. Die schwarz-rote Bundesregierung versage beim Klimaschutz, urteilt der Greenpeace-Geschäftsführer im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio.
Am dramatischsten ist die Entwicklung im Verkehrsbereich, wo der Stillstand seit 25 Jahren durch diese Zahlen nochmal manifestiert wird.
Tatsächlich sind die Emissionen auf Deutschlands Straßen gegenüber dem Jahr 2018 wiederum leicht gestiegen. Jedoch ging Verkehrsminister Andreas Scheuer darauf zunächst mit keiner Zeile ein. Im ARD-Morgenmagazin warb der CSU-Politiker angesichts der Corona-Krise dafür, trotzdem wieder mehr Bus und Bahn zu fahren. Dass dies auch dem Klimaschutz dient, erwähnte Scheuer mit keinem Wort. Stattdessen benennt der Greenpeace-Geschäftsführer seine Forderungen.
Wir brauchen im Verkehrsbereich eine Elektroquote für die Automobile und ein Ausstiegsdatum für den Verbrennungsmotor 2025. Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen wie VW noch 2026 eine Produktionsplattform bauen will, die für weitere 15 Jahre die Produktion von fossilen Autos garantiert. Das kann es nicht sein.
Seinem Ziel, den CO2-Ausstoß bis zu diesem Jahr um 40% zu senken, kommt Deutschland jetzt immerhin ein Stück näher. Corona-bedingt sind es im Vergleich zum Ausstoß im Jahre 1990 jetzt 35,7% weniger. Die Umweltverbände und auch viele Entwicklungsorganisationen fordern dennoch deutliche Nachbesserungen, sowohl beim neuen nationalen Klimaschutzprogramm 2030 als auch bei der Umsetzung europäischer Ziele. Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD fordert dies ebenfalls. Bereits im März, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, kündigte sie an:
Das, was wir bisher machen, reicht nicht, um Mitte des Jahrhunderts treibhausgasneutral zu sein. Das heißt, wir müssen was drauflegen, wir müssen mehr machen. Im Detail diskutieren wir das jetzt.
Mittlerweile hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernommen, doch noch ist völlig offen, ob Fortschritte im Klimaschutz gelingen. Covid-19 hat alle politischen Bemühungen, die Erderwärmung aufzuhalten, völlig ausgebremst. Wirkung zeigt allerdings der europäische CO2-Preis für Kohlekraftwerke. Abschaltungen und kürzere Laufzeiten wirken sich im neuen Klimaschutzbericht positiv aus, ebenso die verstärkte Nutzung von Wind- und Sonnenenergie. Die Umweltverbände verweisen auf weitere dringend notwendige Maßnahmen während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft.
Allein die Agrarreform, die jetzt auf europäischer Ebene beschlossen werden soll, soll für weitere 7 Jahre die katastrophale Agrarpolitik dieser Bundesregierung fortschreiben. Und da sagen wir, das kann keine verantwortungsvolle Politik sein, das muss sich ändern.
Meint Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland.
Und kommentiert damit den Klimaschutzbericht, der heute im Kabinett vorgestellt wurde. Der deutsche Wein hatte eine Weile eine Renaissance. Riesling war und ist im Ausland gefragt. Aber im internationalen Vergleich verlieren die deutschen Weinbauern Marktanteile. Und auch hier bei uns geht die Tendenz dahin, dass weniger deutscher Wein getrunken wird. Vielleicht liegt es auch daran, dass die deutschen Weine bislang anders als Spanier, Italiener und Franzosen bei der Etikettierung eher vage sind. Neben der Rebsorte dürfen bislang auch Großlagen angegeben werden. Die suggerieren einen besonderen Ursprung, aber den gibt es oft gar nicht. Wenn zum Beispiel Bernkasteler Kurfürstlei draufsteht, ist das ein hunderte Hektar großes Gebiet. Die Bundeslandwirtschaftsministerin will das Weinrecht jetzt reformieren, aber hinter den Kulissen haben viele Winzer und ihre Verbände sich sehr dagegen gewehrt. Katharina Hamburger, was schlägt denn Frau Klöckner jetzt vor?
Na, der Großteil dieser Änderung des Gesetzes ist ein Systemwechsel quasi bei der Bezeichnung des Weines. Also da geht es vom sogenannten germanischen System, das Sie gerade beschrieben haben, also wo es die Bezeichnung Riesling zum Beispiel gibt oder keine festen Ortsbezeichnungen, über in das sogenannte romanische System. Und da ist zum einen, liegt zum einen zugrunde eine Änderung, EU-rechtliche Änderung, dass man unterscheiden muss zwischen geschützter Ursprungsbezeichnung und geschützter geografischer Angabe. Und innerhalb dieser geschützten Ursprungsbezeichnung, das sind dann eben Qualitätsweine, da soll es dann nochmal eine Unterscheidung geben in Region, Anbaugebiet, Ort und Lage. Also eine genaue Herkunftsbezeichnung auf dem Wein. Das Landwirtschaftsministerium sagt eben, je kleiner die Herkunft ist, desto höher ist die Qualität eben eines solchen Weines. Das möchte man ändern. Hinzu kommt auch noch unter anderem, dass das Landwirtschaftsministerium 500.000 Euro mehr ausgeben möchte für die Vermarktung von deutschem Wein, also den Winzern finanziell unter die Arme greifen möchte. Das sind dann insgesamt 2 Millionen Euro. Und man möchte auch die Begrenzung der Anbau von Rebsorten, das möchte man weiter aufrechterhalten. Das gilt im Moment schon, möchte man für die nächsten Jahre auch noch einmal festschreiben. Das sind die großen Änderungen, die Klöckner vorsieht.
Sie sagten, dass dieser Übergang vom germanischen zum romanischen System, das hört sich ja an einer großen Reform an. Gibt es da denn jetzt noch Widerstände von Weinbauern oder kommt das jetzt 1:1 durch?
Da gibt es tatsächlich noch Gesprächsbedarf. Das Ganze wird dann in Einzelheiten auch in einer Weinverordnung festgelegt. Und da, sagt Klöckner selber, muss sich nochmal mit den Weinbauern unterhalten. Ein Kritikpunkt ist eben das von Ihnen angesprochene Großlage, dass die in Zukunft nicht mehr mit einem Ortsnamen gekennzeichnet werden darf. Also wenn eben zum Beispiel ein Wein nicht aus einer bestimmten Kleinlage kommt, sondern aus verschiedenen Gemeinden, sondern dann muss da eben ein anderer Begriff, Bereich, Region dazu stehen. Und das sagen manche Weinbauern, das schafft Verunsicherung für die Weinbauern selbst, aber auch eben für die Verbraucher, weil sie bestimmte Weine dann möglicherweise nicht mehr erkennen können. Also da gibt es noch Gesprächsbedarf.
Wie schätzen Sie das ein? Reicht die Reform aus Ihrer Sicht aus oder hätte sie ruhig weitergehen dürfen?
Nun, ich denke, dass es für den Verbraucher auf jeden Fall ein deutlicher Fortschritt auch ist, eine klarere Kennzeichnung am Weinregal, das ja oft auch sehr unübersichtlich ist, dass man wirklich weiß, wo kommt ein Wein her und was bedeutet das denn für die Qualität des Weines. Und so kann man das ganz gut feststellen. Auch wahrscheinlich im internationalen Vergleich dürfte das dem deutschen Wein dann weiterhelfen. Es ist ja so, dass nicht jedes Weinanbaugebiet die gleichen Herausforderungen hat, die gleichen Ansprüche hat. Von daher ist es schwierig, eben ein Gesetz zu finden, das allen gerecht wird. Und meines Erachtens ist das jetzt erstmal ein guter Kompromiss geworden.
Danke, Katharina Hamburger. Lange ist über das neue Weinrecht gestritten worden. Jetzt hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt. Nach Recherchen des SWR besteht der Verdacht, dass auch bei Benzinfahrzeugen bei Abgastests manipuliert wurde. Dem SWR liegt ein entsprechendes Gerichtsgutachten vor, das für einen Audi Q5 mit Benzinmotor erstellt wurde. Nick Schader berichtet.
Der Gutachter fand heraus, dass bei dem Fahrzeug der Schadstoffausstoß ansteigt, wenn das Lenkrad eingeschlagen wird. Demnach habe die Lenkbewegung Einfluss auf die Motorsteuerung. Schon länger gibt es den Verdacht, dass Hersteller diesen Trick nutzen, um bei Abgastests zu manipulieren. Denn normalerweise wird das Lenkrad nur auf der Straße bewegt, nicht während eines Abgastests. Wird das Lenkrad nicht bewegt, schaltet das Fahrzeug in einen sauberen Prüfmodus. Der Abgasexperte Professor Kai Borgest bewertete das als klassischen Fall einer Abschalteinrichtung. Ebenso Klägeranwalt Ralf Stoll, der eine Anzeige gegen Ex-Audi-Chef Stadler gestellt hat. Audi selbst wollte sich zu den Recherchen nicht äußern, da es sich um ein laufendes Verfahren handle.
Satte Wiesen, Berge, plätschernde Gebirgsbäche. Wer so etwas mit Bayern assoziiert, der liegt nicht falsch. Aber von den idyllischen Flüssen ist nur etwa jeder siebte ökologisch in Ordnung. Fische stoßen spätestens alle 500 Meter auf eine Barriere und können daher nicht ungestört wandern. Es liegt unter anderem an Wasserkraftwerken und an Dämmen. Und ironischerweise ist auch etwas schuld, was eigentlich ökologisch gut gemeint ist, die Kleinwasserkraft. Der WWF hat das jetzt ausführlich untersucht und Michael Watzke, Landeskorrespondent für den Deutschlandfunk. Was ist denn dabei rausgekommen?
Also der WWF hat tatsächlich Daten des Landesamtes für Umwelt in Bayern untersucht, analysiert und hat festgestellt, dass knapp 85% der Flüsse in Bayern in kritischem Zustand seien, weil es knapp 57.000 Querbauwerke in den Flüssen gibt. Also das können Wehre sein, das können Staudämme sein, Abstürze. Und durch diese Querbauwerke ist zum einen wird verhindert, dass Sediment in Form von Sand und Geröll oder Kies weiterfließen kann, aber auch die Fische werden behindert. Die bayerischen Flüsse leiden an Verstopfung, sie fließen kaum noch natürlich, sagt Sigrun Lange, die WWF-Expertin und Koordinatorin für Alpenflüsse im bayerischen Büro des WWF in Weilheim.
Diese Datenanalyse hat einmal wieder bestätigt, es ist nicht 5 vor 12, sondern weit nach 12. Also wir haben wirklich Probleme an unseren Flüssen. Es gibt in unseren bayerischen Flüssen alle 500 Meter ein Querbauwerk. Und nur jedes zehnte dieser Querbauwerke ist wirklich frei durchgängig für Fische, die flussaufwärts wandern. Also das ist schon sehr dramatisch.
Das hat vor allem Auswirkungen auf den Fischbestand. Es gibt Fische, die sind in Bayern schon längst ausgestorben, etwa Lachs oder Stör. Aber es gibt auch viele Fische, deren Bestand immer gefährdeter wird aufgrund dieser Querbauwerke, etwa Huchen oder Barbe, Aal oder Nase. Der aktuelle Fischzustandsbericht sagt für Bayern, dass 57% der heimischen Fischarten in der roten Liste der gefährdeten Tiere sind.
Und was fordert der WWF jetzt?
Der WWF will weniger Querbauwerke und das wird sich natürlich vor allem auswirken auf die Wasserkraft. Sie haben es schon erwähnt, die Kleinwasserkraft. Es gibt in Bayern durch die topografische Lage, also viele Höhendifferenzen, natürlich viel Wasserkraftwerke. Der WWF will weniger, sagt Sigrun Lange.
Wir fordern, dass es keinen Neubau von Wasserkraftwerken gibt und den kompletten Rückbau von Querbauwerken, wo dies möglich ist. Das ist bisher noch zu wenig gedacht. Und wir müssen in Bayern konsequent die letzten Wildflüsse und Wildflusslandschaften schützen. Ansonsten haben wir tatsächlich ein Problem, weil einfach nur noch so wenig vorhanden ist.
Also es geht um Kleinwasserkraftwerke. Das steht im Unterschied zu großen Wasserkraftanlagen. Da sagt der WWF, man will nicht, dass die schließen. Man will, dass die modernisiert werden. Das kann man beispielsweise, indem man neue Turbinen einbaut, die möglicherweise die Fische, die dort wandern, auch weniger gefährden, auch wenn da oft was versprochen wird, was nicht der Fall ist. Aber Kleinwasserkraftwerke, so sagt Sigrun Lange, die sind nicht so effektiv, auch in der Klimabilanz nicht, aufgrund solcher Dinge wie Methangas, das entsteht, wenn man das Wasser zu stark aufstaut, oder eben auch, weil die Flüsse durch den Klimawandel gar nicht mehr so viel Wasser führen. Und deshalb, sagt Sigrun Lange,
wir sollten die Kleinwasserkraft nicht weiter ausbauen, weil das einfach im Zuge des Klimawandels keine zukunftsweisende Technik sein kann. Weil es eben so viele sind, die wirtschaftlich unrentabel sind und wenig beitragen, ist es für uns so, dass es ganz klar als Sackgasse zu bezeichnen ist.
Das ist die Position des WWF aufgrund dieser Studie mit Daten des Landesamtes für Umwelt in Bayern.
Es hört sich an, als wäre das ja auch ein ökologisches Element, dass diese kleinen Wasserkraftwerke sich nicht tragen. Aber ist es politisch durchsetzbar?
Schwer zu sagen. In Bayern geht die Reise gerade eher woanders hin. Die bayerische Staatsregierung hat ein Aktionsprogramm Energie letztes Jahr verabschiedet mit einer Förderung von 150 potenziellen Standorten für Wasserkraftwerke. In Bayern wird halt Atomenergie abgebaut. Kohlekraft soll in Deutschland nicht mehr eine Rolle spielen. Irgendwo muss die Energie herkommen. Momentan hat der WWF da wenig Einfluss und in Bayern geht die Reise eher in den Ausbau der Wasserkraft.
Michael Watzke darüber, dass die bayerischen Flüsse ziemlich verbaut sind. In Deutschland gibt es 21 Kleinflughäfen. Klein bedeutet, dass jeder von ihnen weniger als 3 Millionen Fluggäste pro Jahr hat. Von ihnen würden nur 2 ohne staatliche Förderung überleben. Fast alle schreiben Verluste. Gerade jetzt in der Corona-Krise können viele von ihnen gleich zumachen. Sie haben kaum noch Passagiere. 95% von ihnen sind staatlich subventioniert von Ländern und Kommunen, die mit Arbeitsplätzen für die Region und einer guten Infrastruktur Infrastruktur punkten wollen. Aber mit der Herrlichkeit soll es in 4 Jahren vorbei sein. Bis dahin will die EU-Kommission, dass die deutschen Regionalflughäfen keine öffentlichen Subventionen mehr erhalten. Das geht dem BUND nicht schnell genug. Er untermauert heute, dass ein Gutteil von ihnen ökonomisch und natürlich ökologisch überflüssig sei. Philipp Banse, worauf fußt denn diese Einschätzung?
Also die fußt auf einer Untersuchung, die das Forum Ökologische Soziale Marktwirtschaft erstellt hat für die Umweltorganisation BUND, also Bund für Umwelt und Naturschutz. Allerdings fand diese Untersuchung in einem Zeitraum statt vor Corona. Der hat also einen Zeitraum untersucht, bevor die Epidemie auch hierzulande ausbrach. Die Corona-Effekte, die jetzt sichtbar werden für die Flughäfen, die spielen also in diesen Zahlen noch keine Rolle. Die Studie hat 14 der Regionalflughäfen in Deutschland untersucht, also kleine Airports wie Frankfurt, Hahn, Kassel, Calden, Niederrhein, Weeze oder eben Paderborn, Lippstadt. Und es wurden wirtschaftliche Faktoren untersucht, aber eben auch vor allen Dingen ökologische. Und so wurde etwa der ökologische Fußabdruck dieser 14 Regionalflughäfen errechnet. Diese Klimalast, die liege bei 4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten pro Jahr. Und Werner Reh vom Bund für Umwelt und Naturschutz sagt, diese Klimabelastung sei nur zu rechtfertigen, wenn Flughäfen 3 Kriterien erfüllten. Nämlich, sie kommen erstens ohne staatliche Subventionen aus. Zweitens, sie locken immer mehr Passagiere an, sind also irgendwie attraktiv und gefragt und haben drittens eine gute Verbindungsqualität, bieten also Flüge zu anderen großen Flughäfen an, um so eine Art Netz herzustellen. Ergebnis dieser Studie ist, kein Flughafen dieser 14 erfüllt alle 3 Kriterien. Einige Flughäfen wie Memmingen, Bremen, Dortmund kommen etwa ohne Subventionen aus oder haben gute Verbindungen. Aber, so Werner Reh,
die restlichen 7 erfüllen kein einziges dieser 3 Kriterien. Subventionsfreiheit, Fluggastzuwachs und Verbindungsqualität und kriegen deswegen eine rote Karte und sollten nach unserer Meinung nach geschlossen werden.
Weil eben die Klimalast zu hoch ist und der Nutzen zu gering sei.
Rote Karte, gut und schön, aber die Betreiber der Flughäfen, die argumentieren ja, die Flughäfen seien so ein Stück Daseinsvorsorge und sie müssten deshalb steuerlich unterstützt werden.
Dieses Argument, das wollen die Umweltschützer nicht gelten lassen. Olaf Band, der Vorsitzende des BUND, sagte heute:
Es geht nicht um Daseinsvorsorge und Grundinfrastruktur Deutschland, sondern das ist ein Luxusfall, wo Gemeinden oft bestimmte Anbindungen sich wünschen, wo wir mit öffentlichen Steuergeldern billige Urlaubsreisen begünstigen, und das ist so nicht mehr tragbar.
Denn, das habe die Untersuchung gezeigt, die meisten Flüge von diesem Flughafen gehen eben in große Urlaubsdestinationen oder Städte wie London oder Mallorca. Und deswegen lehnt der BUND auch ab, was Verkehrsminister Anders Scheuer von der CSU vorgeschlagen hat. Der will nämlich die Kosten auch der Flugsicherung übernehmen, unter anderem wegen der guten Verbindungsqualität. Das sei falsch, sagt der BUND. Der BUND-Chef sagte, der Wandel des Flugverkehrs sei im Gange, auch weil die EU eben, Sie haben es gesagt in der Anmoderation, vorschreibt, dass in 4 Jahren Betriebsverluste von Regionalflughäfen nicht mehr mit Steuergeld ausgeglichen werden dürfen. Und dieser Wandel müsse aber politisch gestaltet werden. Es brauche ein Konzept. Und der BUND setzt dabei auch und vor allem auf die Bahn, sagt Verkehrsexperte Werner Reh.
Die großen Flughäfen, die Flüge im Wesentlichen, die von Regionalflughäfen ausgehen, auch anbieten, die werden dann eben per Bahn erreicht. Und die Bahnanbindung liegt zwischen 90 im Durchschnitt und 100 Minuten, also völlig zumutbar, gerade für Urlaubsflüge, also überhaupt kein Problem.
Könnten also diese 7 Regionalflughäfen durch die Bahn ersetzt werden.
Und was sagen die Betreiber der Flughäfen dazu?
Na, im Prinzip sagen die, der Lobbyverband, den ich angefragt habe, der Flughäfen, der ADV, der argumentiert im Kern, die Regionalflughäfen seien Daseinsvorsorge, seien für die Vernetzung einem föderalen Staat sehr wichtig, viele Standorte seien für die Anbindung ihrer Region unverzichtbar und stellten einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. Isabel Polder, Sprecherin des ADV, deutete an, dass sie wegen Corona-Erleichterungen von der EU erwarte, dass eben der Staat auch nach 2024 Betriebsverluste noch durch Subventionen ausgleichen dürfe, sagte sie.
Hier erwarten wir von der EU-Kommission, dass sie die aktuelle Marktsituation auch bezüglich der Airline-Konsolidierung in den letzten Jahren berücksichtigt.
Und damit zurück nach Köln.
Philipp Banse war das darüber, dass der BUND heute gesagt hat, 7 von 4 Regionalflughäfen seien überhaupt nicht nötig. Pellets, Holzpellets, also aus gepressten Holzresten, die galten jahrelang als besonders nachhaltig bei der Erzeugung von Wärme. Sie werden zum Beispiel aus Sägespänen zusammengedrückt. Doch es kommt darauf an, woher das Holz kommt. Insbesondere außerhalb Deutschlands kommt es immer häufiger vor, dass Wälder geschreddert werden, um sie zu Pellets zu pressen, weil die so in Mode gekommen sind. Aber Grillen mit Pellets ist derzeit noch gar nicht so weit verbreitet, hat aber offenbar, wenn man langsam garen möchte, offenbar einige Vorzüge. Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg.
Mit dem Pelletgrill werden Fleisch, Fisch oder Gemüse vor allem langsam gegart. Die Hitze wird mit Hilfe von Holzpellets erzeugt. Michel Schlapp vom Verbraucherfenster des Hessischen Umweltministeriums.
Ein Pelletgrill benötigt immer eine Stromzufuhr. Dann gibt es einen Vorratstank, in den die Pellets reingefüllt werden und dann über eine Art Förderband in die Brennkammer transportiert werden, wo sie dann ohne Rückstände verbrennen.
Den Strom benötigt man nur für die Glühspule, an der sich die Pellets entzünden. Das Grillgut selber kommt nicht mit den brennenden Holzpellets in Berührung, dafür aber mit dem Rauch des Holzes. Deshalb werden die Pelletgrills auch Smoker genannt. Das Aroma des Holzes soll man auch bei diesem indirekten Grillvorgang noch schmecken können, Michel Schlapp.
Die Temperatur des Grills kann bequem über einen Regler eingestellt werden. Das ist ähnlich wie bei einem Gasgrill. Und je höher die gewünschte Temperatur, desto mehr Pellets werden natürlich in die Brennkammer befördert. Und die entstandene Hitze gelangt dann in den Garraum. Und ein elektronisch gesteuerter Lüfter sorgt dann dafür, dass im Grill genug Luft zirkuliert.
Und zugleich das Raucharoma. Die Vorzüge: durch die Temperatureinstellung kann man Fleisch, Fisch und Gemüse schonend garen, wie in einem Backofen. Bei einer Leistung von rund 70 bis 370 Grad. Mit einer Pelletfüllung von etwa 15 Kilogramm kann man je nach Gerät und Grilldauer bis zu 35 Mal grillen. Es gibt Tischgeräte, die sehr klein sind und große Pelletgrills mit Außenmaßen von über 1,5 Metern. Je nachdem, ob der Vorratsbehälter für die Pellets integriert ist oder außen am Grillbereich angebracht ist. Die Preisunterschiede sind entsprechend groß. Von einigen 100 € bis an die 3.000 € kann man für einen Pelletgrill ausgeben. Mehr als Holzkohle und als die Pellets zum Heizen kosten auch die Grillpellets selber. Michel Schlapp vom Verbraucherfenster Hessen.
Es sollten auf keinen Fall Pellets sein, die für die Heizung geeignet sind, weil dann halt da Rückstände drin sein könnten im Holz, die nicht zur Lebensmittelerhitzung dienen.
Die eigens hergestellten Grillpellets werden, so Martin Bentele, Geschäftsführer des Deutschen Pellet-Instituts, überwiegend aus den USA importiert.
Es sind natürlich auch spezielle Hölzer, die aus Amerika importiert werden. Das ist die Nuss, das sind Apfelbäume, das sind Kirschbäume. Diese Pellets sind natürlich deswegen teurer und sie sind auch deswegen teurer, weil sie eben in kleinen Einheiten verkauft werden.
Je nach Gewicht für 10 bis 30 Euro und mehr. Alle Hersteller versprechen, dass die Pellets aus gepresstem Sägemehl der Baumstämme ohne Zusätze und in Lebensmittelqualität hergestellt werden. Besondere Zertifikate haben sie jedoch nicht. Lebensmittelrechtlich, betont das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart, ist frisch entwickelter Rauch aus naturbelassenen Hölzern zulässig. Grillen mit Pellets als indirektes Grillen wird vom CVUA Stuttgart begrüßt, weil dabei keine unerwünschten Stoffe wie beim Verbrennen mit Holzkohle entstehen. Christian Liesegang vom Umweltbundesamt rät dazu, Pelletgrills wegen ihrer Rauchentwicklung nur in ausreichendem Abstand zu den Nachbarn zu betreiben. Als ökologischen Vorzug nennt er auch den hohen Verbrennungsgrad von Grillpellets, bei dem kaum noch Asche entsteht. Einige wenige Hersteller aus Deutschland bieten bereits Grillpellets aus Ahorn, Eiche oder auch aus Buche an.
Und das war der Verbrauchertipp. Ihnen alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich darf Ihnen noch die Informationen am Mittag ans Herz legen mit Jasper Barenberg. Hier war Sandra Pfister. Einen schönen Tag noch.